Wir leben gerade in einer sehr außergewöhnlichen Zeit, deswegen sehen wir uns heute auch nur vor dem Bildschirm und nicht in live, aber ich habe den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu euch eingehalten. Wir sind durch die Ausgangsbeschränkungen auf unsere Wohnungen begrenzt, da wo die meisten von euch jetzt gerade sitzen. Vieles kann derzeit nicht stattfinden, Kultur, Konzerte, Freizeitbeschäftigungen, Sportereignisse und nicht mal Gottesdienste. Keine Passionsandachten, keine Ostermessen und was es alles gibt, fällt alles aus. Viele sind allein zu Hause und die Sehnsucht nach Gemeinschaft wird bei einigen von Tag zu Tag größer. Andere sind mit ihren kleinen Kindern zu Hause und warten und wünschen sich, dass endlich wieder ein normales Leben einkehrt. Vieles geht innerhalb der eigenen Wohnung nicht wirklich. Man fühlt sich begrenzt, aber es gibt auch etwas, was außerhalb der eigenen Wohnung nicht so gut geht wie in der Wohnung. Und darum geht es mir jetzt in dieser Predigt. Jesus redet mehrmals von Wohnungen. Mir sind drei wesentliche Stellen bewusst, wo Jesus von Wohnungen redet. Und die erste möchte ich euch vorlesen. In Johannes 14, Vers 2 steht: Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich zu euch gesagt haben, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Jesus redet hier von Gottes neuer Welt, vom Leben nach dem Tod. Er bereitet uns Wohnungen vor, weil er bei uns sein will, weil wir bei ihm sein können. In Wohnungen bei ihm. Ich finde es interessant, dass Jesus hier nicht sagt, ich gehe hin, er sagt nicht, dass er hingeht, um im Haus seines Vaters Kirchen für uns vorzubereiten. Er sagt nicht, ich gehe hin, um euch Gottesdienste vorzubereiten, um Versammlungen vorzubereiten. Er sagt nicht, dass er hingeht, um Kirchenmusik für uns vorzubereiten oder Hauskreise oder Frauentreffen oder sonst etwas. Stattdessen redet er von Wohnungen. Eine Wohnung ist etwas sehr Persönliches. Es ist viel weniger öffentlich als jeder andere Ort, wo wir uns befinden. In einer Wohnung, da wohnt nicht einfach jeder, der will und jeder, der dazukommt, sondern in der Regel nur derjenige, der zum engsten Bereich meines Lebens, zum engsten Beziehungsnetzwerk gehört. In der Regel derjenige, der zu meiner Familie gehört. Es ist der innerste Kreis unserer Beziehungen, der innerste Kreis unseres Lebens, der sich innerhalb unserer Wohnung abspielt und der Zugang hat zu unserer Wohnung, um dort zu wohnen. Und wenn Jesus sagt, ich gehe hin, um euch eine Wohnung vorzubereiten, dann wird deutlich, worum es geht. Falls euch schon mal jemand eine Wohnung bereitet hat, wer war das? Wer wäscht euch zu Hause die Wäsche? Wer macht euch das Bett? Wer hat schon mal eine Wohnung für euch bereitet und alles hergerichtet? Doch höchstens jemand, der wirklich zum engsten Teil der Familie gehört, der ganz nah dran ist an uns. Das, was Jesus hier sagt, bedeutet, dass er in das Innerste unseres Lebens, in das Innerste unserer Familie hinein will, in das Innerste unserer Beziehung, in das Innerste unserer Existenz. Der Ort, den er uns schafft, ist nicht eine Gemeinde mit 200 weiteren Leuten und vielen anderen, die dazugehören, sondern in erster Linie ist der Ort, den er uns schafft, ein Ort der Begegnung mit ihm persönlich, mit ihm allein. Eine innige Beziehung mit ihm ist das, was er schafft, eine Wohnung, wo er bei uns ist, wo wir bei ihm wohnen. Und das wird nochmal deutlicher in der zweiten Stelle, die ich in der Bibel finde, wo Jesus von Wohnungen redet. Und das steht in Johannes 14, Vers 23. Und dort sagt er, das ist dasselbe Kapitel, aber einige Verse später, da heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wohnung bei ihm nehmen. Wenn jemand Jesus liebt, dann wird er und der Vater kommen und sie werden Wohnung bei uns nehmen. Sie werden bei uns wohnen. Hier wird es noch persönlicher und hier geht es nicht um das Leben nach dem Tod, sondern es geht um unser Leben jetzt, hier, heute und hier. Jesus sagt, wenn mich jemand liebt, dann wird er und der Vater kommen und sie werden bei uns wohnen. Sie werden bei uns eine Wohnung errichten, in uns. In uns wird ein Ort der Gegenwart Gottes sein, ein Ort der Wohnung. Der Vergleich mit der Wohnung, der ist ja hier eine bewusste Illustration. Jesus wählt das ja mit Absicht. Er hätte alle anderen möglichen Bilder nehmen können und erklären können, wie er das machen will und wie er uns nahe kommen will, aber er wählt den Begriff der Wohnung. Wenn ich jemanden persönlich und vertraulich treffen will, wenn ich wirklich nah bei jemandem sein will, wo tue ich das? Na, vor allem in der Wohnung. So richtig vertraut bin ich mit einem Menschen, bei dem ich schon mal zu Hause war, bei dem ich in der Wohnung war. Und dann so richtig, richtig vertraut bin ich mit jemandem, mit dem ich zusammen wohne, innerhalb einer Wohnung. Jemand, den ich wirklich kenne, den ich in- und auswendig kenne, das ist ein Mensch, dessen Wohnung ich kenne und wo ich selber mitlebe. Wenn ich euch fragen würde, kennt ihr Donald Trump? Würden die meisten sagen, ja, natürlich kenne ich ihn, ist ja auch nicht schwer, es wird überall von ihm berichtet und er selbst tut auch eine ganze Menge dafür, dass man ihn kennenlernen kann. Aber kenne ich Donald Trump wirklich? War ich jemals bei ihm zu Hause? Habe ich jemals mit ihm geredet? Kenne ich seine Geschichte? Weiß ich, wie er funktioniert? Kenne ich jemanden wirklich, bei dem ich noch nicht mal zu Hause war, egal wie viel ich über ihn gehört habe und wie viel die Medien über ihn berichten? Oder eine zweite Frage, wenn mich jemand fragen würde, kennst du deine Frau, die Madalina, wirklich? Puh, dann merke ich, dass ich auf einer ganz anderen Ebene plötzlich bin von Kennen. Was bedeutet es, jemanden zu kennen? Ich meine, klar, ich lebe mit dieser Frau zusammen in einer Wohnung, rein äußerlich gesehen, und wir sind schon viele, viele Jahre befreundet. Aber ob ich sie wirklich im tiefsten Inneren, im tiefsten Wesen und ihrem Sein wirklich kenne, da bin ich mir in manchen Situationen nicht so richtig sicher. Und da merke ich, dass es ein Wachstum ist, ihr näher zu kommen. Und da ist die Frage, lebe ich einfach nur äußerlich mit ihr zusammen oder habe ich Zugang zu ihrer inneren Wohnung, möchte ich mal sagen. Und ich werde das gleich noch konkreter machen durch einen Bibeltext. Habe ich Zugang zu ihrem Inneren? Wohne ich wirklich auch in ihr? Bin ich zu Hause auch in ihrem Inneren und sie in mir? Oder ist es einfach nur ein äußerliches Zusammensein? Jesus sagt, er will kommen und Wohnung bei uns nehmen. Und da ist ja klar, dass Jesus nicht einfach physisch bei uns zu Hause einzieht und wir ein Zimmer für ihn freihalten, sondern das hat was mit unserem Inneren zu tun. Wenn Jesus in uns wohnt, dann ist damit gemeint, dass er in unser Inneres einzieht, in unser Herz, in unser Wesen, dass er zu Hause ist bei uns, im tiefsten Inneren. Das Wort, das hier in diesen beiden Texten mit Wohnung übersetzt wird, ist das griechische Wort Mone. Und das ist verwandt mit dem Wort Monos. Und Monos heißt allein. Also eine Wohnung, Mone, ist ein Ort, wo ich allein bin, wo ich nicht öffentlich mit ganz vielen anderen Menschen zusammen bin. Das ist das Wesen einer Wohnung, dass es kein Ort der Öffentlichkeit ist, wo jeder dazukommen kann, ungefragt und uneingeladen, sondern es ist ein Ort, wo ich allein bin, höchstens allein bin mit einigen wenigen anderen. Und wenn Jesus hier davon redet, dass er eine Wohnung bei uns nehmen will, dass er in uns wohnen möchte, dann kann man sagen, Jesus will mit uns allein sein. Er will Zweisamkeit, er will persönliche Beziehungen mit uns leben. Wenn man jemanden liebt, dann will man mit demjenigen Zeit allein verbringen. Wenn ich in jemanden verliebt bin, dann habe ich kein Interesse daran, dass die gesamte Öffentlichkeit und alle in jedem Moment dabei sind, sondern dann will ich allein sein. Und wenn Jesus hier sagt, in diesem Bibeltext, wer mich liebt, so geht ja dieser Vers los, wer mich liebt, ja, bei dem will er und der Vater wohnen, also mit dem will er allein sein. Zeit zusammen, Zeit allein verbringen mit uns. Persönliche, nahbare Zeit in der Gegenwart Gottes. Einfach nur er und wir. Er und ich, nicht noch viele andere dabei. So, und jetzt kommen wir zu dieser dritten Stelle, von der Jesus redet, wo er von Wohnungen spricht. Und das ist eine sehr interessante Stelle, wo auch ein anderes Wort verwendet wird, als in den beiden Bibeltexten, die ich gerade erwähnt habe. Der Zusammenhang dieser Bibelstelle ist folgender. Jesus kritisiert die Pharisäer der damaligen Zeit. Die Pharisäer, das war die religiöse Oberschicht im damaligen Israel. Und das waren Leute, die das Gesetz Gottes unglaublich ernst genommen haben und die versucht haben, das in jedem Detail umzusetzen und in alle Details und Ecken des persönlichen Lebens zu integrieren. Das wollten sie richtig gut machen, aber ihnen ging es dabei an vielen Stellen viel mehr um sich und ihr Ansehen bei Menschen als um ihr Ansehen bei Gott. Und sie waren an der Stelle auch sehr unbarmherzig mit anderen Menschen. Und Jesus warnt die Jünger mehrfach davor, so zu werden wie die Pharisäer, weil ihre Herzenshaltung in dem Ganzen nicht gut war. Sie haben versucht, äußerlich vieles richtig zu machen, aber ihre Herzenshaltung war nicht wirklich auf Gott ausgerichtet, nicht im tiefsten Inneren ihres Seins. Sie waren nicht wirklich in ihrem Inneren bei Gott zu Hause, sondern vielmehr in den Dingen dieser Welt und im Vergleichen mit anderen Menschen und im Richten von Menschen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, werdet nicht wie die Pharisäer, die man kennt aus den Synagogen, aus dem Tempel, aus den Straßen, in der Öffentlichkeit, wo sie überall unterwegs sind und ihre Frömmigkeit leben. Man war vertraut mit ihnen, im Stadtbild kannte man sie. Und sie haben ihr geistliches Leben sehr nach außen getragen, damit es Menschen sehen und nicht zuallererst damit Gott es sieht. Und Jesus sagt, wenn ihr beten wollt, dann macht es nicht wie die Pharisäer, sondern, und jetzt sagt er, wenn ihr beten wollt, so geh in deine innerste Wohnung, steht hier, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn du beten willst, geh in deine innerste Wohnung. Viele Bibelübersetzungen übersetzen hier mit Kammer. Auch Luther und andere, daher kennen wir auch so dieses Sprichwort, ins stille Kämmerlein zu gehen, um zu beten. Und das Wort, was hier steht, das meint nicht einfach nur allgemein die Wohnung, wie die anderen Bibeltexte meinen, die ich vorgelesen habe, sondern das meint das Innerste der Wohnung. Also nicht nur einfach zur Wohnungstür reinkommen und dann ist man drin, sondern tiefer zu gehen, in einen Bereich der Wohnung, wo man gar nicht intuitiv sofort hinkommt, wenn man die Wohnung betritt, sondern wirklich in das Innerste der Wohnung hineinzugehen. Das ist hier natürlich ganz praktisch gemeint. Nämlich geh dorthin, wo dich Menschen nicht sehen, sondern wo du allein bist mit Gott. Das ist wieder der Punkt. Was ist eine Kammer? Was ist dieser Ort, diese innerste Wohnung? Es ist der Ort, der innerste Bereich, wo kaum einer so leicht hinkommt von außen, sondern wo ich wirklich allein sein kann. Wo die Öffentlichkeit nicht ist, sondern wo ich allein bin. Dort in das Innerste sollen wir gehen, um zu beten. Die Frage, um die es hier im Grunde geht, in diesem Text, den wir von Jesus kennen, ist die Frage, was braucht es denn eigentlich, um Gott wirklich zu begegnen? Um wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben? Was braucht es? Und stellt euch nochmal die zwei Settings vor, von denen Jesus redet. Das eine sind die Pharisäer, die an den öffentlichen Orten sind, in den Synagogen, im Tempel, auf der Straße, da wo viele Menschen sind. Und das andere sind die Jünger, denen Jesus empfiehlt, geht nach Hause in das Innerste eurer Wohnung, wo Gott ist, der ins Verborgene sieht. Also geht in die Verborgenheit. Und dieser Text, der ist ja fast prophetisch für eine Zeit der Ausgangsbeschränkungen, der spricht in unsere Zeit hinein. Die meisten von uns sitzen gerade zu Hause in den Wohnungen und wir können nicht an öffentlichen Orten sein. Unsere Gottesdienste finden nicht statt. Wir sind zu Hause, vielfach im Innersten unserer Wohnung, der Ort, wo Jesus sagt, geh dorthin, um zu beten, um mir zu begegnen. Und die Frage ist, was braucht es denn, um ihm wirklich zu begegnen? Und dieser Text gibt eine Antwort darauf. Um Gott wirklich zu begegnen, also es ist viel schlichter und viel simpler, als man vielleicht manchmal denkt. Es braucht nach diesem Text, braucht es weder andere gläubige Menschen, noch die Öffentlichkeit der Synagoge, des Tempels, unserer Gemeinden, weder den Synagogenvorsteher, noch den Priester, noch den Pastor, sondern das, was es dagegen wirklich braucht, um Gott zu begegnen, um bei ihm anzukommen, um ihn zu erfahren, ist im Grunde nur ein Mensch, der bereit ist, sich mit Gott in die Verborgenheit, in das Alleinsein zurückzuziehen und Gott zu suchen und dort mit ihm Zeit zu verbringen. Ein Mensch, der von Gott gesehen werden will, zuallererst und nicht zuerst von Menschen. Das ist die Grundlage. Mehr wird hier nicht erwähnt. Alles andere hat natürlich seinen Platz. Gemeinschaft mit anderen Menschen, Gottesdienste, Priester, Vorsteher, öffentliches Leben auf den Straßen hat alles seinen Platz. Aber hinsichtlich unserer eigenen Beziehung zu Gott hat es viel weniger Relevanz, als wir vielleicht manchmal denken. Wir leben gerade in einer Zeit, wo die Gemeindehäuser geschlossen sind und die Gottesdienste und die Gemeindeveranstaltungen ausfallen. Wo findet man im Moment Gott? Wo finde ich ihn gerade? Die vielleicht überraschende Antwort ist, dass wir ihn genau dort finden, wo wir ihn seit Jahrtausenden vorrangig finden. Und das ist zu Hause, da wo wir allein sind. Zu Hause, da wo Gott ist. Da wo er wohnt, im Innersten unserer Wohnung. Da wo die meisten von uns gerade sind. Ich meine, seit Generationen lesen wir in der Bibel, dass Gott nicht in Häusern wohnt, die von Menschenhänden gemacht sind. Wir lesen das in Apostelgeschichte 7, Vers 48 oder Kapitel 17, Vers 24. Er wohnt weder in Tempeln noch in Kirchen noch in sonst etwas vorrangig. Ich werde es gleich noch näher definieren. Wir lesen auch in der Bibel, dass wir mit unseren menschlichen Händen ihm im Grunde gar nicht wirklich dienen können, auch nicht im sogenannten Gottesdienst. Apostelgeschichte 17, Vers 25 steht das zum Beispiel. Stattdessen lesen wir, dass wir Gottes Tempel sind und dass sein Geist in uns wohnen will. 1. Korinther 3, Vers 16 oder Kapitel 6, Vers 19. Die Bibel ist voll von diesen Stellen. Und wir lesen, dass er ja wirklich nicht fern ist von jedem von uns. Er ist nicht weit weg. Gott ist nicht weit weg, irgendwo auf einer fernen Wolke, sondern er ist hier. Apostelgeschichte 17, Vers 27 steht das. Versteht mich nicht falsch, Tempel, Häuser, Gottesdienste und so weiter hatten stets ihre Funktion und ihren Platz im Wirken Gottes. Aber vielleicht manchmal nicht unbedingt den wir ihnen zugeschrieben haben. Ich liebe große Veranstaltungen und sobald die ganze Corona-Krise vorbei ist, werden wir wieder viele Gottesdienste und Veranstaltungen durchführen, keine Frage, und wir freuen uns darauf. Aber lasst uns das ganze gemeinschaftliche christliche Leben nicht über das stellen, was zu Hause in unseren Wohnungen geschehen kann, wo wir mit Gott alleine sind, wo wir Zeit nur mit ihm haben. Die Aufforderung von Jesus ist, ihn im Innersten unserer Wohnungen zu suchen, dort zu beten, dort Zeit mit ihm zu verbringen. Das meint natürlich zunächst mal ganz physisch tatsächlich die Wohnung, wo die meisten von uns jetzt gerade sitzen. Dieser Ort ist perfekt, um Gott zu begegnen. Es ist der perfekte Ort. Es ist wie ein Tempel. Es ist wie ein Ort seiner Gegenwart. Aber es meint letztlich auch unsere innerste Wohnung in uns drin. Denn, wie gesagt, Jesus kommt in uns hinein. Er will unser ganzes Sein, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, will er durchdringen. Genau das ist der Ort der eigentlichen Gottesbeziehung. Die innerste Wohnung unseres Herzens, die innerste Wohnung unseres Seins. Wenn ich auf die Jahre meiner persönlichen Beziehung mit Gott zurückschaue, dann muss ich sagen, dass die tiefsten und entscheidendsten und folgenschwersten Momente für mein persönliches Leben, für meine persönliche Beziehung mit Gott fast immer Momente waren, wo ich mit Gott allein war, wo ich mit ihm persönlich Zeit verbracht habe, wo ich gebetet habe. Mitunter führt uns Einsamkeit und Entbehrung erstmal an einen Punkt, wo wir innerlich bereit werden, Gott überhaupt zu wollen und ihn wirklich zu suchen von ganzem Herzen. Und wo wir erstmal an einen Punkt kommen in unserem Inneren, wo wir nicht zuallererst vor den Augen von Menschen sein wollen und für Menschen leben, sondern wirklich für ihn, wo wir unter seinem Blick leben wollen. Und jedes Mal, wenn wir ihm wirklich Zugang geben zur innersten Wohnung, zu den Bereichen, die sonst verborgen sind vor der Öffentlichkeit, die verborgen sind vor den Menschen, mit denen wir zu tun haben, immer dann werden wir merken, dass viel mehr von seiner Wiederherstellung, von seinem Heil, von seiner Rettung, von seiner Freude in unser Leben kommt, als es irgendein Mensch uns geben könnte. Bevor ich Madalina geheiratet habe und Kinder hatte, da habe ich gedacht, wenn ich mal verheiratet bin und dann Kinder habe, Familie habe, dann geht das alles viel leichter mit Gott. Dann kann man gemeinsam beten, dann kann man gemeinsam als Nachfolger Jesu leben. Aber meine Frau und ich, wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass es so nicht ist. Gemeinschaft mit Menschen, mit Familie, mit Geschwistern, mit Gemeinden, mit Menschen überhaupt hat unbedingt seinen Wert. Es hat eine eigene Funktion, die schwer durch anderes ersetzt werden kann, aber es ersetzt auf keinen Fall die Zeit, die ich alleine mit Gott verbringe. Es kann das nicht kompensieren. Es kann das nicht fassen, was es bedeutet, mit Gott alleine zu sein im Innersten unserer Wohnung. Diese Zeit im Verborgenen, in unserer inneren Wohnung, wie es hier heißt, diese Zeiten, die tragen unser gesamtes Leben als Nachfolger Jesu. Wer das in den zurückliegenden Jahren nicht gelernt hat und nicht erprobt hat, für den sind Zeiten wie jetzt gerade schwer einzuordnen. Aber diejenigen, die sich in dieser Zeit bewusst in das Innere mit Gott hineinbegeben, in die inneren Bereiche der Begegnung mit Gott, die werden solche Zeiten wie jetzt mit Ausgangsbeschränkungen und Quarantäne ganz neu schätzen lernen und sie werden fähiger werden, denn je auch später wieder wirkliche tiefe Gemeinschaft mit Menschen zu erleben. Weil alles von innen heraus wächst, alles wächst von Gott her, wenn er uns im Inneren begegnet, dann werden wir erstmal fähig, auch äußerlich mit Menschen wirkliche Gemeinschaft zu haben. Echte Gottesbegegnungen haben immer etwas mit dem Inneren zu tun. Und das wird an keinem Tag in der Weltgeschichte deutlicher als zu Karfreitag, der Tag, den wir heute feiern. Der Tag, als Jesus am Kreuz hing. In diesem Moment, als Jesus gestorben ist, fand aus geistlicher Sicht eine monumentale Bewegung statt vom Äußeren in das Innere hinein. Und ich will das erklären, was ich meine. Der entscheidendste Ort der Begegnung mit Gott war zu der Zeit Jesu der Tempel in Jerusalem. Das war der Ort, wo Gott gewohnt hat. Das war der Ort, wo die Priester und Propheten sich aufgehalten haben, um in der Nähe Gottes zu sein. Der Ort, wo Opfer gebracht wurden, Tieropfer, damit Sünden vergeben werden. Aber keiner konnte Gott wirklich nahe sein an diesem Ort. Außer einmal im Jahr, wo der hohe Priester zum Yom Kippur, das ist der große Versöhnungstag, in das Allerheiligste durfte. Der Tempel war so aufgebaut, dass es innere und äußere Bereiche gab. Die äußeren Bereiche waren für viele zugänglich. Da gab es Plätze und Vorhöfe und Säulenhallen. Und dann gab es innere Bereiche des Tempels, wo kaum einer hin durfte. Und der innerste Bereich des Inneren des Tempels, das war das Allerheiligste. Und nur einmal im Jahr zum Yom Kippur durfte der hohe Priester dort hineingehen, um Versöhnung zu erwirken mit Gott, also Sündenvergebung zu erwirken für sich selbst und auch für das gesamte Volk. Eine Person einmal im Jahr hinein in die unmittelbare Gegenwart Gottes, da, wo Gott persönlich sich manifestiert, wo er wohnt. Und danach war es wieder verborgen. Dieser Bereich des Allerheiligsten war durch einen riesigen Vorhang getrennt. Es war nicht mal sichtbar für Menschen, die draußen standen. Und für diesen Tag durfte einer hinein und dann wieder hinaus und es war wieder verschlossen. Die unmittelbare Gegenwart Gottes war verborgen. Sie war verschlossen für die Öffentlichkeit. Das war die Realität über Jahrhunderte, man kann fast sagen über Jahrtausende hinweg, bis Jesus am Kreuz gestorben ist. Eines der stärksten Karfreitagssymbole geschah in dem Moment, als Jesus die Augen geschlossen hat und gestorben ist. In diesem Moment zerriss dieser große Vorhang im Tempel von oben bis unten durch und das Allerheiligste war mit einmal sichtbar. Man kann sich das Entsetzen der Priester und Tempeldiener vorstellen, die mit einmal den Blick ins Allerheiligste hatten. Mit einmal war es zugänglich, mit einmal war es offen. Man konnte hineinschauen. Manche, die es vielleicht noch nie gesehen haben, was sich dahinter verbirgt, konnten es mit einmal sehen, mit ihren eigenen Augen. Das, was die Gegenwart Gottes im Verborgenen gehalten hat, war mit einmal zugänglich für alle. Und das ist ein Bild, ein prophetisches Bild, was dort wirklich geschehen ist. Aber was symbolisiert, was im Geistlichen geschehen ist, als Jesus für uns gestorben ist, nämlich der Weg in die unmittelbare Gegenwart Gottes ist frei. Sie ist zugänglich, nicht mehr nur für den hohen Priester einmal im Jahr, sondern für jeden. Jesus hat durch seine Vergebung, durch seine Sühne unserer Sünden am Kreuz das wiederhergestellt, was von Anfang an Gottes Plan war, was von Anfang an Gottes Wille war mit dieser Welt und mit uns persönlich, nämlich Unmittelbarkeit zu schaffen zwischen uns und Gott. Unmittelbarkeit, ohne Zwischenschritte, ohne Instanzen, die uns den Weg erschweren, sondern dass wir unmittelbar, wir persönlich bei ihm sein können. Und diese Bewegung vom Äußeren in das Innere hinein, die innere Gegenwart Gottes, der Ort, wo er selber wohnt, diesen Prozess, den erleben wir auch bei allen Leuten, die ringsherum stehen um dieses Kreuz, wo Jesus gestorben ist. Zum Beispiel der Hauptmann, ein römischer Hauptmann, der gerade noch mitgeholfen hat, Jesus hinzurichten, steht dort vor diesem verstorbenen Jesus. Der tote Jesus hängt am Kreuz, der vorläufig tot ist. Und er steht dort und begegnet im Inneren dem lebendigen Jesus. Das äußere Setting ist furchtbar. Jesus hängt dort, der Sohn Gottes. Er ist gerade gestorben und dieser Hauptmann hat noch mitgeholfen dabei. Aber als er sieht, wie Jesus stirbt, begegnet er innerlich dem lebendigen Jesus und er erkennt, dass dieser Mann Gottes Sohn war. Äußerlich passiert das eine, aber innerlich begegnet er Gott. Genauso einer, der mit Jesus zusammen hingerichtet wurde, ein wirklicher Verbrecher. Er hing dort äußerlich betrachtet als armseliger Krimineller, der gerade zum Tode verurteilt wurde und bestraft wird. Aber innerlich begegnet er in den letzten Momenten seines Lebens Gott persönlich und er erlebt dort während seiner äußeren Hinrichtung seine innere Errettung. Jesus kommt in das Innere hinein, auch in das Innere der Menschen, egal wie die äußeren Umstände sind. Das Evangelium, die Gegenwart Gottes sind in unserem Leben niemals abhängig von äußeren Umständen. Es mag Einschränkungen geben, mancherorts auch große Not, aber es hält Gott nicht auf. Es mögen Gottesdienste ausfallen und das öffentliche Leben zum Erliegen kommen, aber es hält Gott nicht auf, weil er nicht abhängig ist von äußeren Gegebenheiten. Es können Krisen kommen, wie sie wollen, aber unsere Wohnungen, wo wir jetzt gerade sind, sind gut genug, um Gott zu begegnen. Es sind perfekte Orte für echte Begegnungen mit Gott. Jesu Tod am Kreuz für uns hat den Weg in das Innerste der Gegenwart Gottes freigemacht, dass wir persönlich hinkommen zu ihm an jedem Ort, wo wir sind, auch zu Hause. Lasst uns diesen Aufruf, den Jesus an seine Jünger richtet, als Aufruf für unsere Zeit, auch jetzt für die aktuelle Situation nehmen, nämlich dieser Aufruf, wenn wir beten wollen, dann geht nach Hause in das Innerste eurer Wohnungen und begegnet dort Gott. Sucht ihn dort, denn er sieht ins Verborgene. In die Bereiche, die nicht sichtbar sind, in die Bereiche, wo wir allein sind. Weil er allein mit uns sein will, weil er wohnen will bei uns, mit uns. Und wie sieht das praktisch aus? Kollidiert das nicht miteinander, unsere unaufgeräumten Wohnungen, das Chaos, was bei manchem auch im Leben vorherrscht und die Vorstellung, dass der allmächtige Gott dort hineinkommt. Dass er uns dort begegnet, wo wir gerade sind, in der Art und Weise, wie wir gerade sind. Kollidiert das nicht? Wir sind große Kirchen gewohnt, große Gemeindehäuser, Messehallen, tolle Dekoration, aufwendige, professionelle Musik. All das kennzeichnet Gemeinde, all das kennzeichnet auch Christenheit in unserer Zeit. Und die Sache ist ja die, Gott ist immer sehr bereitwillig auch in das große, professionelle hineingekommen. In den Tempel damals, in unsere Kirchen, in unsere Gemeinden. Er hat sich immer wieder entschieden, in all dem auch zu wohnen und in all das hineinzukommen. Die Sache ist aber die, zuallererst und zuallerletzt war sein Ziel immer und grundsätzlich in Menschen zu wohnen. Und nicht in Häusern, nicht in Veranstaltungen, nicht in Begegnungen, wo sehr viele zusammenkommen, sondern zuallererst und zuallerletzt ist sein Ziel, dass er in uns wohnt, an dem Ort, wo wir sind, da wo wir allein sind. Und wir Menschen, wir sind nun mal Menschen mit allem, was dazugehört, mit allem, was auch an Schattenseiten da ist. Und er kommt hinein in das Unvollkommene, in das Einfache, manchmal auch in das Einfältige, nicht weil er selbst unvollkommen und einfach und einfältig wäre, ganz im Gegenteil, sondern weil er in uns hineinkommt, um was Neues zu schaffen. Er kommt in unsere aktuelle Situation hinein, da wo wir gerade leben, so wie wir gerade drauf sind, so wie unsere Stimmung gerade ist, er will dort hineinkommen, um was Neues zu schaffen. Und dort, wenn wir ihm wirklich an dem Ort begegnen, wo wir jetzt gerade sind, in der Verfassung, in der wir uns gerade befinden, dann wird er anfangen, was zu schaffen, was neu zu machen, was wiederherzustellen, was zu retten, was zu erheben, was in uns längst kaputt gegangen ist. Dieser riesige Tempel zur Zeit Jesu damals mit seinem Altar, der ja für die Gegenwart Gottes stand, dass Gott dort wohnt, dass Gott dort den Menschen begegnet, das war ein wirklicher Ort der Gottesbegegnung, auch tatsächlich. Jesus hat noch kurz vor seiner Gefangennahme und vor seiner Hinrichtung, hat er öffentlich in diesem Tempel ausgerufen und gesagt, dieser Ort soll ein Ort des Gebetes sein. Das soll ein Ort sein, wo Gott wohnt, wo wir ihn suchen. Und genau das Gleiche gilt natürlich für unsere Gemeinden, gilt für unsere Gottesdienste. Aber wisst ihr, wie die erste Bauanleitung in der Bibel war, wie man einen Altar errichten soll, also wie man einen solchen Ort der Gegenwart Gottes bauen soll? Dieser Tempel und dieser Altar in Jerusalem waren ja sinnbildlich dafür, dass Gott dort den Menschen begegnet. Aber es gibt eine erste ursprüngliche Anleitung dafür, wie man einen Ort der Begegnung mit Gott bauen soll, wie sowas aussehen soll. Und das lesen wir in 2. Mose 20 im Zusammenhang mit den 10 Geboten. Dort wird gesagt, wenn du Gott einen Altar bauen willst, also einen Ort der Begegnung mit ihm, dann mach ihn einfach aus Erde. Ganz schlicht und einfach. Und dann heißt es, an jedem Ort, also wirklich an jedem Ort, wo du an mich gedenkst, das bedeutet, wo wir innerlich Raum schaffen für Gott, wo wir ihn suchen, wo wir unseren Blick auf ihn richten, an jedem Ort, wo das geschieht, werde ich zu dir kommen und dich segnen, sagt Gott. Und dann heißt es weiter, wenn du mir ein Altar aus Stein bauen willst, dann kannst du das auch machen, aber pass auf, dass du nicht mit deinem Werkzeug über die Steine fährst und sie bearbeitest, denn in dem Moment, wenn du den Altar mit deinem Werkzeug, mit deinen menschlichen Werkzeugen bearbeitest, dann wirst du ihn entweihen. Und dann heißt es noch, du sollst auch keinen Altar bauen, zu dem du auf Stufen hoch gehst, also ein großes Bauwerk errichten, wo du erst die Treppe hochlaufen musst, denn du würdest dich dort entblößen und so ist es dort beschrieben. Warum das alles? Warum erzähle ich das? Was hat diese Bauanleitung für einen Altar damit zu tun, wie Gott uns begegnen möchte und wie wir Gott begegnen können, wie wir eine Grundlage dafür schaffen, dass wir Gott begegnen? Ich will versuchen, das zu übersetzen. Die Grundfrage in diesem Text hier ist die Frage, wie kann ein Ort entstehen, ein Moment, eine Situation entstehen, wo Gott zu uns kommt und uns segnet. Das ist das, was hier formuliert ist. Wie kommt Gott zu uns, um uns zu segnen? Und das ist im Grunde die gleiche Frage wie bei der Geschichte mit den Pharisäern und der Empfehlung, die Jesus gibt, in das Innerste unserer Wohnungen zu gehen. Denn dort ist auch die Frage, was muss geschehen, dass ich wirklich Gott begegne, dass ich zu ihm durchdringe? Und hier steht es in sehr bildlicher Sprache mit diesem Altar. Das Erste, wenn wir Gott begegnen wollen, baue einfach aus Erde. Begegne Gott mit dem Einfachen, mit dem Schlichten, mit dem, was einfach da ist. Erde ist das, was überall zu finden ist. Es geht an jedem Ort, deswegen heißt es auch an jedem Ort, wo das geschieht, wo wir innerlich Raum schaffen für Gott, da wird er kommen und wird uns segnen. Mach kein großes Ding draus. Lass das Gebetsleben in aller Einfachheit, in aller Natürlichkeit einfließen in das normale alltägliche Leben. Komm mit dem, was du gerade hast, egal wie armselig das aussieht. Komm so zu Gott, wie du nun mal bist, mit allem Mangel, mit allem Schmutz, der da ist. Komm mit deiner Erde zu ihm und schaff für ihn einen Ort der Begegnung. Und dann, du kannst auch Steine nehmen, heißt es, aber versuch die Steine nicht künstlich in Form zu bringen. Und das ist ein spannender Hinweis, den ich übertragen möchte. Nimm die Steine so, wie sie sind. Komm so, wie du bist, zu Gott. Versuch nicht mit menschlichen Werkzeugen was draus zu machen, was es im Grunde gar nicht ist. Bete nicht in künstlicher Weise, mit einer Rhetorik, mit Formen und Werkzeugen, die etwas von dem verfälschen und wegnehmen, was in Wirklichkeit da ist bei uns. Verbirg nicht die Ecken und Kanten, die wirklich da sind. Rede vor Gott nichts schön. Tu nicht so, als wäre es irgendwie viel besser in der Art und Weise, wie wir reden und wie wir beten, wie wir Zeit mit Gott verbringen, sondern lasst uns echt sein, lasst uns authentisch sein. Lasst uns die Steine, die wir mitbringen, auch in unserem Inneren ihm einfach hinlegen und ihm einen Ort, einen Altar, einen Ort der Begegnung mit ihm schaffen. Bau keinen Altar, zu dem du hochsteigen musst. Und ich möchte das in zweifacher Weise auslegen. Zum einen, mach's nicht kompliziert. Mach Beten nicht schwerer, als es ist. Begegne Gott in einer Weise, die es dir leicht macht, es immer wieder zu tun. Immer wieder an diesen Ort der Begegnung mit ihm zu kommen. Mach aus deinem Gebetsleben kein künstliches Bauwerk, was kompliziert ist, wo es schwierig ist, immer wieder zum Gebet durchzudringen, wo man erstmal emotional einen weiten Weg zurücklegen muss, bis ich in der Stimmung bin zu beten oder kognitiv sich auf dies und das erst einstellen muss, bis ich fähig bin zu beten oder Rituale brauche. Wenn sie helfen, ist es wunderbar. Aber wenn sie es erschweren, zu Gott zu kommen, weil ich erst einen langen Weg zurücklegen muss, Stufen hochsteigen muss, bis ich fähig bin zu beten und Gott zu begegnen, dann lasst es weg. Lasst es uns einfach und schlicht in unseren Alltag integrieren, in unser normales Leben, zu Hause in den Wohnungen. Und eine zweite Deutung dieses Auftrages, den Altar nicht mit Stufen zu bauen, als großes Bauwerk, wie es damals in der Antike ja auch Altäre gab, die zweite Deutung wäre, bleib einfach auf dem Boden. Glaub nicht, dass du als betender Mensch über den anderen stehst und rede dir nicht ein, dass du erhaben wärst über den Dingen dieser Welt. Gott ist erhaben, ich nicht, deswegen bete ich ja. Unser Beten ist im Grunde der Ruf zu Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, hier auf der Erde, wo wir gerade stehen, im Dreck. Da, wo wir mit allem Einfachen, mit allem, was uns gerade zur Verfügung steht, einen Ort der Begegnung mit ihm schaffen, ohne große Gottesdienste, ohne hauptamtliche, geistliche Leute, die uns irgendwie helfen und stellvertretend für uns irgendwas übernehmen, sondern wir stehen jetzt, wir sitzen jetzt zu Hause an einem perfekten Ort, der geeignet ist, dass Gott uns dort begegnet. Lass uns beten, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, hier im Staub unserer Wohnung, wo wir jetzt gerade sitzen. Lass uns in dieser Zeit, in diesem Sinne beten und die Gegenwart Gottes in unseren Wohnungen suchen. Denn, so wie Paulus sagt in der Apostelgeschichte, er ist ja wirklich nicht fern von einem jeden von uns, egal wo wir jetzt gerade sind. Amen.